Der 1. April 2011 in einer Halle auf der Trabrennbahn Berlin-Karlshorst. 2500 Menschen fiebern ihrem Auftritt entgegen. Es ist kurz vor 23 Uhr. Die Boxerin Rola El Halabi soll in etwa 10 Minuten zu einem WM-Kampf im Leichtgewicht antreten, der aber nie stattfinden wird. Denn plötzlich wird es laut in den Katakomben der Halle und die Boxerin Opfer eines Anschlags.
Dann kam mein Papa rein und hat auf mich geschossen.
Wieso schießt ein Vater auf die eigene Tochter und legt es offenbar dabei darauf an, ihre Karriere für immer zu zerstören, indem er sie gezielt zum Krüppel schießt?
Er hat nicht wild um sich geschossen, sondern es waren 4 gezielte Schüsse in meine Hand, in mein Knie und in beide Füße.
Der Vater, der zuvor sein ganzes Leben, alles für die Karriere der Tochter gegeben hat.
Er hat ja zu mir gesagt, ich habe dich erschaffen. Er hat mich groß gemacht. Er hat mich zur Boxweltmeisterin geführt. Und er wollte dann auch über meinen Niedergang entscheiden.
Der Fall ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn übertriebene Fürsorge in Kontrollzwang umschwenkt und ein Vater in seiner Eitelkeit und Ich-Bezogenheit nicht damit umgehen kann, dass die Tochter eine eigene Identität entwickelt.
Ich habe mich verliebt, ohne mit ihm davor zu reden. So hat er das ausgedrückt. Also total wirr.
Aber wie konnte das alles so weit kommen? Und wieso kam der Täter mit einer vergleichsweise milden Strafe davon?
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hey, bevor wir gleich in unseren neuesten Fall einsteigen, noch eine kleine Bitte. Wenn euch Tatort Sport gefällt, dann bewertet und rezensiert unseren Podcast doch bitte bei Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr sowieso schon auf Spotify seid, dann kommentiert doch bitte auch unsere Folgen. Das wäre echt klasse, würde uns sehr helfen. Ich sage schon mal besten Dank und nun viel Spaß bei unserem neuesten Fall. Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall von Rola El Halabi. Die Boxerin wurde am 1. April 2011, wenige Minuten vor ihrem WM-Kampf im Leichtgewicht nach Version der IBF gegen die Bosnierin Irma Adler, Opfer eines Anschlags. Ein Anschlag begangen von ihrem Stiefvater. Und in diese Geschichte des Anschlags tauchen wir nochmal etwas genauer ein. Rola El Halabi hat sie in einem sehr hörenswerten Interview im Podcast Akte Südwest, ihr Weg zurück, der Südwestpresse genau geschildert. Rola saß also in der Kabine, hatte ihre Handschuhe schon angelegt bekommen und bereitete sich nun mental auf ihren Kampf vor. 10 Minuten etwa waren es noch bis zum Einzug in die vollbesetzte Halle. Doch plötzlich wurde es auf dem Flur vor ihrer Kabine laut. Schreie, Schüsse und plötzlich flog die Tür auf.
Er kam in die Kabine, hat die Leute rausgeschickt und stand dann einfach da vor mir, mit einer Waffe in der Hand und hat, ohne etwas zu sagen, sofort den ersten Schuss ab.
Und die Kugel durchschoss ihre rechte Hand. Rola schrie auf, weniger vor Schmerz als mehr aus Schreck. Die Attacke kam schließlich völlig unerwartet und der Knall des Schusses in der winzigen, natürlich teilweise gekachelten Kabine war ohrenbetäubend laut. Erst dann wurde ihr der Schmerz in der Hand wirklich bewusst. Sie guckte auf ihren Handschuh und sah,
oben Loch, unten Loch und alles voll mit Blut. So, ich hatte einen rosa Handschuh, der war auf einmal rot. Und da habe ich erstmal realisiert, was da gerade passiert ist, dass er mich echt aus der Entfernung von 3-4 Metern direkt, genau, er hat ja auch meinen Mittelhandknochen getroffen.
Ein gezielter und genauer Schuss in ihre behandschuhte Schlaghand. Ein glatter Durchschuss durch den Mittelhandknochen. Viel denken konnte Rola in dem Moment nicht, denn schon feuerte Roy den zweiten Schuss ab.
In meinen linken Fuß, also direkt durch den Knöchel. Und ich war dann, habe ich auch nicht als Schmerz empfunden, habe irgendwie versucht, mich noch auf einem Bein zu halten, mit dem anderen Boxhandschuh mich irgendwo festzuhalten.
Aber Roy stürmte wie von Sinnen auf sie zu, packte sie, riss sie zu Boden und dabei rissen ihr alle Bänder im Knie. Es müssen höllische Schmerzen gewesen sein, die Rola in diesem Moment hatte spüren müssen, doch sie nahm sie gar nicht wahr. Sie weinte nicht, sie schrie nicht, sie blieb in dem Moment ganz ruhig. Klar, der Schock, aber auch wegen ihres Überlebensinstinkts, sagt sie.
Du hast ein Ziel und das ist Überleben. Du musst hier heute lebendig rauskommen. Und alles, was in deinem Einflussbereich ist, das musst du jetzt regeln. Ruhe bewahren, nicht hysterisch werden, nicht so viel Blut verlieren, sondern einfach so auf Energiesparmodus dich jetzt runterfahren.
Währenddessen eskalierte die Situation immer mehr. Von außen versuchten Rolas Cousins, die mittlerweile von innen mit Stühlen und Türen verbarrikadierte Tür einzutreten. Roy schoss um sich in die Decke des Raums, um die Eindringlinge einzuschüchtern, was ihm auch gelang. Und dann stand er da und
wechselt sein Magazin und schießt mir einfach so in mein linkes Knie. Ich lag einen Meter oder zwei vor ihm.
Roy schoss der blutenden, schwer verletzten Tochter aus kurzer Distanz einfach so in ihr Knie. Und er schrie sie dabei immer noch komplett aufgebracht an.
Er ist dann rumgelaufen und hat dann Sachen erzählt wie, guck mal, zu was du mich getrieben hast. Und schau mal, was du angerichtet hast. Also hat auch hier wieder die Schuld mir gegeben. Und ich habe die Schuld angenommen. Ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, habe mich auch bei ihm entschuldigt dafür.
Alles als Reflex in ihrer Todesangst. Um den Vater nicht noch mehr zu reizen, ihn runterzubringen, ihn davon abzuhalten, noch weiterzugehen. Sie schaffte es sogar, mit ihren Worten ihn davon abzuhalten, sich am Ende selbst das Leben zu nehmen. Schier endlos lange 40, 50 Minuten dauerte das Martyrium der jungen Frau, ehe nach Vermittlung eines Freundes und durch das Eingreifen der Polizei die Situation endlich beendet werden konnte und Roy El-Halabi verhaftet und abgeführt wurde. Ein Vater attackiert seine Tochter, offenbar mit dem Vorsatz, sie zum Krüppel zu schießen. Jedenfalls schoss er gezielt genau auf die Teile ihres Körpers, die notwendig sind, damit sie ihren Sport ausüben konnte. Schlaghand, Füße, Knie. Und damit zerstörte er ihre Karriere und ihr Leben. Aber wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Das ist die Frage, die natürlich da über allem steht. Rola fasste es später so zusammen in einem Statement, dass wir im Anschluss noch etwas genauer ergründen müssen.
Er kam nicht damit zurecht, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und ihn nicht involviert habe. Ich habe mich verliebt, ohne mit ihm davor zu reden. So hat er das ausgedrückt. Also total wirr.
Wirr, definitiv, aber im Prinzip die konsequente Fortsetzung dessen, wie Roy Zeit seines Lebens und ihres Lebens mit seiner Tochter umgegangen ist. Überfürsorglich, so könnte man es positiv ausdrücken, aber der Grad von überfürsorglich zu kontrollierend ist sehr schmal und alles, was man über Rolas Jugend so liest, klingt eher nach einem ziemlich übersteigerten Kontrollzwang von Seiten ihres Vaters. Rola war 3, als ihre Mutter mit Hicham El-Halabi zusammenkam. Hicham, genannt Roy, El-Halabi entstammt einer libanesischen Familie, wurde 1967 in Kuwait geboren und kam Mitte der 80er nach Deutschland. Und er arbeitete sich vom Lagerarbeiter über Jobs bei Fahrdiensten hoch zum Autohändler und damit zu Wohlstand. Das Gericht bescheinigte ihm später im Verfahren eine vorbildliche Integration in Deutschland. 1987 lernte er dann in Ulm, seiner Heimatstadt, Rolas Mutter kennen und lieben. Sie war kurz zuvor aus dem Libanon geflüchtet, wurde dann aber in Deutschland von ihrem ersten Mann mit ihren 2 Kindern sitzen gelassen. Roy heiratete quasi die Familie und adoptierte die beiden Mädchen. Rührend habe er sich anfangs um die Familie auch gekümmert, erklärte der Richter im Verfahren. Für Roy waren die Mädchen, besonders Rola, seine Töchter, auch wenn er nur in Anführungsstrichen der Adoptiv- und Stiefvater war. Und auch für Rola war er Papa. Und der erkannte ihr Talent fürs Boxen, machte sie mit der Sportart vertraut, hat sie später dann auch selbst trainiert, gefördert und vor allem auch gemanagt. Im Prinzip, und das sagt er später auch, hat er sie groß gemacht, jeden ihrer sportlichen Schritte begleitet und auch gesteuert, mit am Ende aber auch wirklich großem Erfolg. Rola fing mit 9 Jahren mit Kickboxen an. Auf der einen Seite hatte sie Talent, auf der anderen Seite sollte sie durch Boxen Selbstbewusstsein entwickeln, erzählt sie im Interview mit Old Champs, New Champs.
Ich wurde in der Schule gemobbt, ich war so ein ganz ruhiges, sensibles Kind. In der Kita war ich halt das ruhige Mädchen und in der Schule ist das halt anders. Da wurde mir das zum Verhängnis und irgendwann in der 3. Klasse kam dann auch körperliche Gewalt dazu. Und meine Eltern meinten so, okay, wir müssen mal irgendwas probieren.
Und so kam Rola dann zum Boxsport. Wie sie selbst sagt, genau die richtige Entscheidung in ihrer Situation.
Die haben damals schon sehr richtig gehandelt. Die haben nicht versucht, die Umstände irgendwie zu ändern. Weil das macht ja auch keinen Sinn, einfach die Schule zu wechseln. Sondern an mir musste ich arbeiten. Und so bin ich dann zum Boxen gekommen, beziehungsweise zum Kickboxen damals. Weil mein Stiefpapa war leidenschaftlicher Hobby-Kickboxer. Und da bin ich dann einfach mitgegangen.
Aber parallel betrieb sie auch das klassische Boxen und sie war in beiden gleichermaßen talentiert. Ihr Selbstbewusstsein stieg, das Mobbing hörte auf und das wiederum spornte sie natürlich an, auch sportlich immer mehr voranzukommen. Mit 13 war Rola bereits so gut, dass sie kaum noch akzeptable und ihr halbwegs gewachsene Gegnerinnen fand. Das erzählt sie bei Leroy Will's Wissen.
Ich habe dann die ersten Meisterschaften mitkämpfen dürfen, immer gegen ältere Frauen. Es gab nie jemanden in meinem Alter.
Mit 16 feierte sie den baden-württembergischen Meistertitel im Kickboxen. Mit 18 wurde sie erstmals deutsche Meisterin im klassischen Boxen, im Leichtgewicht damals. Weitere nationale Titel sollten folgen. Und mit 21 wurde sie dann Profi. Und mit 24 sogar Doppelweltmeisterin. Und den ersten WM-Titel hatte sie unter erschwerten Bedingungen erkämpft, erzählt sie.
Ja, der erste WM-Kampf war ziemlich hart, weil ich ja auch Mitveranstalterin war. Ich stand 2 Stunden vor meinem Kampf noch an der Kasse und habe der Kassiererin das zum 20. Mal erklärt, wie das geht mit den Tickets, welche Preisklasse wo hingehört. Also ich war voll involviert in die Organisation. Ich war voll involviert in, wie bekommen wir die Sponsoren. Und dann habe ich auch gewonnen. War ein knappes Ding, aber deutlich nach Punkten gewonnen. Und ja, habe mir dann nach 15 Jahren meinen Lebenstraum erfüllt.
Und das alles unter der Regie und vor allem auch dank des Vaters, so sah er es jedenfalls selbst. Das erklärt Rola bei Bodo Schäfer.
Er liebt es zu kontrollieren, also er hat die ganze Familie kontrolliert und ich war so sein Werk, also wir sind den Weg zusammengegangen, er war auch jahrelang mein Manager.
Allerdings räumt sie ein.
Ohne ihn wäre ich auch nicht Weltmeisterin geworden.
Aber Regie führte der Vater eben nicht nur sportlich, sondern offenbar auch außerhalb des Gyms und des Boxrings. Er suchte ihre Klamotten aus. Die Teilnahme an Klassenfahrten verbot er. Ins Kino mit Freundin durfte sie auch nicht. Jungs auf gar keinen Fall. Und in die Disco höchstens in väterlicher Begleitung. Selbst als Rola volljährig wurde, musste sie sich für jeden Schritt die väterliche Erlaubnis holen. Selbst wenn sie den später geborenen kleinen Bruder zur Schule fuhr, auch darüber musste sie detailliert Auskunft geben. Kontrolle pur, aber sie akzeptierte es, fügte sich den häuslichen Regeln, akzeptierte sie als notwendig, wenn sie ihren erfolgreichen Weg im Boxsport weitergehen wollte. Und das wollte sie auf jeden Fall. Boxen bezeichnete sie später noch als ihr Ein und Alles. Wie gesagt, Rola akzeptierte die Regeln, die Kontrolle des Vaters, bis ein Mann in ihr Leben trat. Costa. Den lernte sie in ihrem Boxclub, dem Mekong Box Gym in Neu-Ulm, kennen. Costa, ein 28-jähriger Deutsch-Grieche, Gastwirt von Beruf. Verheiratet, aber getrennt lebend. Der Altersunterschied 3 Jahre. Rola war damals 25, also eigentlich alles gar kein Problem. Für Roy allerdings schon. Und das ahnte Rola. Deshalb erzählte sie ihm in den ersten Monaten auch nichts von der sich anbahnenden Beziehung, fasste sich aber dann doch ein Herz und, wie erwartet, wurde Roy richtig wütend, erzählt Rola im Happy Holy Confident Podcast.
Mein Vater ist aber nicht damit klargekommen und wollte uns auch die Beziehung verbieten und nein, das passt nicht und es ist nur Ablenkung und unsere Karriere ist gefährdet.
Hier schildert sie den Ausfall ihres Vaters noch vergleichsweise harmlos. Er fühlte sich von seiner Tochter außerdem noch schlichtweg hintergangen, monatelang, und er warf ihr vor, charakterlos und gewissenlos zu sein, sich einen verheirateten Mann anzulachen. Aber jetzt, zum ersten Mal in ihrem Leben, widersetzte sich Rola. Sie ließ sich nicht mehr einschüchtern, wendete das Selbstvertrauen, das sie sich beim Boxen geholt hatte, erstmals auch in der Beziehung zu ihrem Vater an. Sie glaubte an die Beziehung zu Costa. Sie wollte ihre Liebe leben und pfiff ab da dann auch auf die weiteren väterlichen Regeln, was ihm natürlich überhaupt nicht schmeckte, erzählt sie im Beinfreiheit-Podcast von Maximilian Schwarzhuber.
Also es ist komplett eskaliert, er ist auch von zu Hause ausgezogen, hat die ganze Familie zurückgelassen und nach einigen Monaten hat er auch angefangen, mir zu drohen, er würde mir in Hände und Füße schießen, wenn er uns zusammen sehen würde.
Eine Drohung erstmals ausgesprochen, die später ja tatsächlich bittere Realität werden sollte. Daran glaubte aber zunächst keiner, auch Rola nicht. Die kannte ja das aufbrausende Temperament des Vaters.
Es sind arabische Wurzeln in ihm und in mir jetzt weniger. Also ich bin so die richtige Kartoffel, sag ich mal. Aber ja, dann kannst du dir ja vorstellen, wenn es dann um das Thema Männer geht, und da reagieren die einfach etwas anders.
Die Streitigkeiten wurden dann zum Teil übers Telefon weiter ausgetragen. Es gab Drohungen von Seiten Roys, dass er Rola, Costa und die ganze Familie töten wolle. Und Weihnachten 2010 kam es dann sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen. Roy schlug Costa, dann schlug Rola ihren Vater. Die Polizei musste einschreiten und die Streitigkeiten beenden. Es folgte nach der privaten auch die berufliche Trennung von Roy. Rola entließ ihn als Manager. Dann gab es weitere Drohungen und dann kam es zu den verhängnisvollen Ereignissen des 1. April 2011. Rola dazu bei Phoenix.
Er hat ja zu mir gesagt, ich habe dich erschaffen. Er hat mich groß gemacht. Er hat mich zur Boxweltmeisterin geführt und er wollte dann auch über meinen Niedergang entscheiden. Und er wollte mir damit zeigen, ohne mich bist du niemand. Und ich entscheide, wie weit du gehst, wohin du gehst, was du machst in deinem Leben und, und. Und er wollte das eben damit beenden. Nach dem Motto, ohne mich boxst du nicht, ohne mich lebst du nicht, ohne mich funktionierst du nicht.
Wochenlang lag Rola im Krankenhaus, musste 14 Operationen über sich ergehen lassen. Und die Prognosen der Ärzte danach waren niederschmetternd, erzählt sie bei Happy Holy Confident.
Da war alles dabei. Du wirst im Rollstuhl sein, du wirst nie wieder laufen können, du wirst eine verkrüppelte Hand haben, du wirst humpeln.
Und auf jeden Fall, da waren sich die Ärzte einig, würde sie nie wieder boxen können. Eine wirklich schlimme Situation für die junge Frau.
Also es sah nicht schön aus. Ich habe jedes Mal, wenn ein Arzt nach der OP kam, wusste ich, oh Gott, was kommt jetzt wieder? Und es war einfach nur negativ.
Doch das weckte die Kämpferin in ihr. Aufgeben wollte sie nicht. Vor allem hätte dann ja ihr Vater sein Ziel erreicht, nämlich ihr die Karriere zu nehmen. Das, wofür sie so lange und so hart gearbeitet hatte. Er sollte nicht wieder die Kontrolle über sie und ihr Schicksal erlangen. Und deshalb kämpfte sie noch härter als zuvor im Boxring. Und sie kämpfte erstmal vor Gericht gegen den Vater. Der musste jetzt nämlich für seine Taten sich dort verantworten. Und der hatte ja nicht nur 4-mal auf Rola geschossen, sondern auch auf das Sicherheitspersonal, das zu Rolas Schutz engagiert worden war. Rola hatte ja schon die arabischen Wurzeln des Vaters angesprochen, auf sein Temperament hingewiesen. Jetzt könnte man natürlich weiter schlussfolgern und sagen, klar, muslimische Regeln zu Hause, der Mann befiehlt, die Frauen haben zu gehorchen und deshalb die Tat des Vaters so in Richtung Ehrenmord interpretieren, weil sie sich schließlich mit einem verheirateten Mann eingelassen hatte. Aber dieses Motiv dürfte im Fall von Rola keine Rolle gespielt haben, erklärt sie auch selber im Interview mit Phoenix.
Ich glaube nicht, dass man das jetzt auf die Religion schieben sollte, weil sonst hätte das in unserer ganzen Erziehung natürlich auch irgendwie in den Vordergrund gestellt. Aber die Religion war nie im Vordergrund. Ich meine, wir haben uns westlich gekleidet, unser ganzer Freundeskreis waren ganz, ganz wenige Moslems, das waren Deutsche, das war einfach international und er wollte, dass wir komplett integriert sind. Er hat uns auch eigentlich deutsch erzogen. Und nur in gewissen Situationen, die er selber persönlich nicht akzeptieren wollte, hat er natürlich den Islam vorgeschoben. Aber religiös oder so war er nie. Also er hat das einfach immer nur als Ausrede genutzt.
Ihm ging es also nicht um irgendeine Ehre, um die Ehre der Familie, die nach außen im Sinne des Islams gewahrt werden musste. Er hatte schließlich ja auch immer dafür gesorgt, dass Rola selbstbewusst durchs Leben ging. Er hatte sie zum Boxen geschickt, um eben dieses Selbstvertrauen auch aufzubauen. Es ging Roy El-Halabi wohl vielmehr um seine eigene Rolle, darum seinen Narzissmus auszuleben, seinen Kontrollzwang. Man muss schon sagen, fast Kontrollwahn. Er sah seine Rolle als alles bestimmendes Familienoberhaupt gefährdet. Und deshalb rastete er aus. Und dafür wurde er am Ende zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung. Also eigentlich finde ich zumindest ein ziemlich mildes Urteil, wenn man mal alles zusammenzählt. Also trotz aller auch von Zeugen verbrieften vielen Drohungen und Ankündigungen der Tat im Vorfeld, obwohl er ja von Ulm zu diesem Kampf nach Berlin gereist war, bewaffnet mit einer Pistole, da wäre ich jetzt mal von einem Mordversuch ausgegangen, zumindest von Vorsatz. Das sahen Gericht und Staatsanwaltschaft aber offenbar völlig anders. Das Gericht bezeichnete zwar El-Halabis Rechtfertigung für die Schüsse als absurd, er hatte behauptet, sich durch die ausgestreckte Schlaghand seiner Tochter bedroht gefühlt und deshalb geschossen zu haben. Das Verletzungsbild habe aber eher für eine gezielte Schussabgabe gesprochen. Und trotzdem sah das Gericht diesen Vorsatz, den ich zumindest unterstelle, nicht. Richter Groß und Oberstaatsanwalt Knispel gingen trotz allem davon aus, dass der Angeklagte eben nicht mit dem Vorsatz nach Berlin gefahren sei, die Tochter wirklich kampfunfähig zu schießen. Das habe sich, laut Gericht, erst in der Situation entwickelt, als die Bodyguards nämlich versucht hatten, ihn am Betreten der Kabine zu hindern. Und mit dieser Begründung hat auch Rola ihre Schwierigkeiten, erzählt sie in Akte Südwest, der Kriminalpodcast.
Was ich aber nie verstanden habe vom Richter, ist, dass der Richter ihm nur eine geringere Gefängnisstrafe gegeben hat, weil es keine geplante Tat war. Das habe ich nie verstanden. Da setzt sich ein Mensch mit geladener Waffe und Munition und Messer, was man ja alles bei ihm in der Tasche alles gefunden hat, als ob man in einen Krieg zieht, fährt 700 Kilometer mit einem Mietauto nach Berlin raus, kontaktiert in der Zeit 4, 5 Familienangehörige, besorgt sich einen Backstage-Pass. Also hat so viele Möglichkeiten gehabt, das war keine Reaktion im Affekt. Also er hatte viele Möglichkeiten zu sagen, okay, hey, was mache ich da gerade? Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und dann das als nicht geplant zu werten, das habe ich nicht verstanden. Und dann existiert noch eine Aussage vor einer Richterin vor 4 Wochen, die ich in Ulm gemacht habe, wo es heißt, er wird mir in Hände und Füße schießen. Also er hat mir das doch ins Gesicht gesagt. Wir saßen mehrere Male zusammen für klärende Gespräche und am Schluss ist es immer so eskaliert, dass er gesagt hat, ich schieße dir in Hände und Füße.
Aber natürlich akzeptierte Rola das Urteil, auch wenn sie es nicht völlig verstehen konnte. Das blieb ihr auch anderes übrig. Aber das Urteil der Ärzte, diese Negativprognosen, die wollte sie nicht akzeptieren. Sie stand wieder auf und kämpfte, kämpfte und kämpfte. Noch mit Schrauben in den Händen stand sie wieder am Sandsack. Ihr großes Ziel, ein Jahr später wollte sie einen weiteren WM-Kampf bestreiten. Die wenigsten konnten daran damals glauben, doch sie boxte sich tatsächlich in ihr altes Boxerleben zurück. Und 2 Jahre nach dem Attentat gab sie tatsächlich ihr Comeback im Ring. Zwar verlor sie diesen Fight nach Punkten, aber ihr Ehrgeiz war wieder da und ihr großes Ziel vor Augen. Einen WM-Titel ohne den Vater zu gewinnen. Und genau das gelang ihr dann auch. Rola El Halabi holte ihren 3. WM-Gürtel und ließ im Anschluss sogar noch weitere folgen. Am Ende ihrer Karriere brachte sie es auf insgesamt 9 WM-Gürtel. Sie heiratete zudem den Mann, der alles ungewollt ins Rollen gebracht hatte, Costa, und sie ist mit ihm bis heute glücklich verheiratet. Und Mutter. Happy End könnte man in gewisser Hinsicht sagen, die Narben bleiben jedoch. An Rolas Körper, aber vor allem auch auf ihrer Seele und in ihrer Psyche. Entschuldigt hat sich der Vater nämlich bei ihr für die Tat nie. Er hat auch nie wirklich Reue gezeigt. Trotzdem konnte sie an einem Punkt in ihrem Leben ihm verzeihen, ihren Frieden mit den Ereignissen und auch mit ihm machen. Er hatte sie einst zur Boxerin gemacht, zur Weltmeisterin und letztlich auch zu dem, was sie heute ist, so sieht sie es, eine vielgebuchte Speakerin und Coachin, die über die Themen Resilienz, Motivation und Erfolg sprechen kann und zwar sehr glaubhaft sprechen kann. Kein Wunder, nach allem, was sie erlebt hat, könnte es wahrscheinlich wirklich niemand authentischeren und besseren geben. Und so pervers das alles klingt, auch das verdankt sie diesem 1. April 2011.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.